Ja, der Joachim hat ja am letzten Sonntag Johannes als seinen Lieblingsapostel bezeichnet. Ich denke, dass jedem, der sich mit dem Wort beschäftigt, irgendetwas oder auch irgendeine Person besonders nachgeht. Und bei mir ist das seit dem vorigen Jahr dieser Begriff der Gnade, seit dem Jahr, in dem wir uns etwas mehr mit Luther beschäftigt haben. Die Gnade begegnet mir immer wieder, auch in dem für heute vorgeschlagenen Predigtext. Und ich lese uns aus 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 19. Da schreibt Petrus: Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde wallt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wir danken dir für dieses Wort, Herr, und bitten dich, dass du es uns selbst aufschließt. Amen. Tja, einer der wichtigsten Sätze in diesem Text, in der Lutherbibel fettgedruckt, der steht am Schluss. Ihr wisst, sagt Petrus, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi und seines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das sagt Petrus zu den Gliedern der ersten christlichen Gemeinde. Und ich denke, das sagt er auch zu uns. Ihr wisst doch. Aber wir wissen ja, dass zwischen Wissen und Wissen ein großer Unterschied besteht. Dass man manchmal meint, etwas zu wissen, ohne dass man es wirklich weiß. Und deshalb wage ich es einfach mal zu fragen, ich frage mich das selbst auch, wisst ihr das wirklich? Wisst ihr, welche Hoffnung daraus erwächst, dass Jesus euch erlöst hat? Wisst ihr, dass die Erlösung Veränderung bringt, die aus der Hingabe an Jesus erwächst? Und kennt ihr auch den tiefen Ernst, der hinter Jesu Tod am Kreuz steht und der euch motivieren sollte, Gott in eurem Leben ganz ernst zu nehmen? Wisst ihr das alles wirklich? Und wenn ihr es wisst, ist das Teil eures Lebens? Ich habe gedacht, das wird vielleicht ein bisschen deutlicher an einem Beispiel aus der Zeit Jesu. Paulus bezeichnet sich ja oft als einen Sklaven Jesu Christi. Dann lasst uns doch einfach mal auf so einen antiken Sklavenmarkt gehen. Die dort verkauft werden, die Sklaven, die sind rechtlos. Und ihre Herren können mit ihnen tun und lassen, was sie wollen. Sie sind, ich sage das einfach mal so, sie sind sowas wie menschliche Gegenstände. Und da kommt jetzt jemand, kauft einen Sklaven für einen nicht unerheblichen Preis und sagt ihm dann, du bist ab sofort frei. Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich denke, auf dem Sklavenmarkt wäre das reichlich ungewöhnlich gewesen, obwohl es schon hin und wieder hat passieren sollen. Da steht nun der ehemalige Sklave vor dem, der ihn losgekauft hat, ist voller Dankbarkeit über die unerwartete und vielleicht in seinen Augen auch unverdiente Freiheit und sagt, ich will nicht weggehen. Ich will bei dir bleiben und für dich da sein, nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit. Und solche Sklavengeschwister sind wir. Ich hoffe zumindest, dass wir so sind. Christus hat uns losgekauft. Und wir stehen nicht mehr auf dem Sklavenmarkt als Sklaven dieses oder jenes Herrn, vielleicht als Sklaven eigener Wünsche und Begierden, vielleicht als Sklaven irgendeiner Sucht, als Sklaven des Geldes. Ihr wisst doch, dass ihr erlöst seid. Und wer das weiß, der antwortet darauf doch mit seinem Leben, mit der Hingabe seines Lebens an Jesus Christus und wird in diesem Sinne ein Sklave Jesu Christi. Das macht dieser Text deutlich. Wir sind, und das ist das Thema, wir sind zur Hingabe befreit. Dazu ein erster Gedanke: Hingabe bewirkt Hoffnung. Ich lese nochmal den ersten Vers, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das erinnert uns an manches, was wir in den letzten Monaten bis hin zur Allianz Gebetswoche gehört haben. Es erinnert uns an Luthers Erkenntnis, dass die Gnade Gottes ausreicht und dass wir mehr nicht brauchen. Umgürtet die Lenden, das ist so etwas, was wir vielleicht nicht so recht nachvollziehen können. Aber damals trug man weite Gewänder und wenn man arbeitete oder eine staubige Straße entlang ging, dann musste man das Gewand zusammenraffen und mit einer Art Gürtel hochbinden. So ähnlich wie wir ja manchmal einen Gürtel tragen, damit die Hose nicht rutscht. Und unser Denken, so sagt Petrus, ist so etwas wie solch ein Gewand, das weit ist und unter dem vieles Platz hat. Umgürtet die Lenden eures Gemüts bedeutet also, sich zu konzentrieren und die Gedanken auf etwas ganz Bestimmtes zu richten. Und dieser Gürtel, den Petrus damit meint, ist die Hoffnung auf die Gnade. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wir werden aufgefordert, auf die Gnade zu setzen, ganz auf die Gnade zu setzen, Geschwister, in allem, was unser Leben betrifft. Wir sollen mit den Möglichkeiten der Gnade Gottes rechnen, täglich rechnen. Und wer damit rechnet, sagt Petrus, der ist nüchtern. Das da verwandte griechische Wort für nüchtern bedeutet wie im Deutschen zweierlei, nämlich einmal ohne Wein, so nannte man das damals, zum anderen aber auch so viel wie besonnen. Derjenige, der damit rechnet, dass Jesus da ist und ihm hilft, der ist nüchtern. Derjenige, der damit rechnet, dass Jesus wiederkommt und ihn heimholt in die Herrlichkeit, der ist nüchtern. Und nicht nüchtern, also mehr wie betrunken, sind die anderen, die mit ihren eigenen Möglichkeiten rechnen und Gott außen vor lassen. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das ist das, was Luther letztlich klar wurde, als einzige ihm verbleibende Möglichkeit, einen gnädigen Gott zu bekommen. Und für uns kann das eigentlich doch auch nur Ermutigung sein, auf die Gnade Gottes setzen zu dürfen. Wissen zu dürfen, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt, weil Jesus dem Recht schon Genüge getan hat. Und täglich neu dürfen wir auf die Gnade Gottes setzen, bei allem, was wir tun. Und mehr noch, wir dürfen von der Gnade leben. Ich denke, wenn es die Gnade nicht gäbe, wie erbärmlich wäre dann wohl unser Leben. Und so ist es einfach nüchtern, immer wieder neu auf die Gnade Gottes zu setzen. Und genauso nüchtern ist es, mit der Gnade Gottes im Blick auf die Ewigkeit zu rechnen. Wenn die Hoffnung auf das Leben nach dem Tode keine Rolle mehr spielt, ja, dann wird das Leben hier auf der Erde doch zu einer einzigen letzten Gelegenheit. Und ich muss von diesem Leben dann alles erwarten und in der ständigen Angst leben, etwas zu versäumen. Vor allem natürlich auch in der Angst davor, dass da plötzlich einfach mal Schluss ist. Wäre für mich ein ganz erbärmliches Leben. Aber die Hingabe an Jesus, die bewirkt Hoffnung. Und Christen sagen ein ganz entschiedenes Nein zur Hoffnungslosigkeit. Und sie rechnen mit der Gegenwart Christi und mit den, ich darf das mal so ausdrücken, mit den täglichen Portionen seiner Gnade. Sie wehren sich gegen alle Resignation und sie stehen auch nach Tiefen immer wieder auf, weil sie wissen, dass sie einer großartigen Zukunft entgegengehen. Er wirkt durch die Gnade. Heute im Wort zum Tag im Evangeliumsrundfunk, da sprach der Pastor von einem Stehaufmännchen. Das sind ja diese Männchen, die ein Gewicht unten drin haben. Ne? Und wenn man die dann hinlegt, stehen die dann wieder auf. Und er sagte, wir sind solche Stehaufmännchen, weil wir Christus haben und weil der uns immer wieder aufrichtet. Ich fand das sehr schön. Also Hingabe bewirkt Hoffnung. Ein zweites bewirkt Hingabe. Hingabe bewirkt Veränderung. Ich lese nochmal die Verse 14 und 15. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Habt ihr schon mal überlegt, was euer Leben wert ist? Irgendwann mal, da hat im Evangeliumsrundfunk eine junge Frau über eine Reise in den Nahen Osten berichtet und war ganz stolz, dass ein Beduinenscheich 30 Kamele für sie geboten hatte. Ihr Leben war also 30 Kamele wert. Was ist dein Leben wert? 30 Kamele? Oder ist es gar die Höhe deiner Lebensversicherung wert? Das wären dann bei dem einen vielleicht gerade die Beerdigungskosten, bei dem anderen vielleicht eine ganz hohe Summe. Was ist dein Leben wert? Volkswirtschaftler haben das mal ausgerechnet und sind beim Abzug aller Kosten auf einen Überschuss von knapp 100.000 Euro gekommen. 100.000 Euro ist unser Leben wert, sagen die. Aber anhand des heutigen Textes können wir die Frage eigentlich selbst beantworten. Da steht nämlich die Antwort: Ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, sondern mit dem teuren Blut Christi. Das heißt, Gott hat für dein und mein Leben einen Wahnsinnspreis gezahlt. Wir sind Gott das Leben seines Sohnes wert. Der einzige Unschuldige, der einzige Gerechte hat für dich und mich gelitten und ist für dich und mich gestorben. Eine teure Gnade ist das. Es hat Gott unendlich viel gekostet, uns aus der Abhängigkeit von den Sklavenhaltern dieser Welt zu befreien. Die Gnade ist teuer. Bonhoeffer hat nicht umsonst immer vor der billigen Gnade gewarnt. Die wahre Gnade ist teuer. Und was ist unsere Reaktion darauf? Denkt mal an das Beispiel vom Sklavenmarkt. Der befreite Sklave dient dem, der ihn ausgelöst hat, freiwillig und voller Dankbarkeit. Die normale Reaktion darauf wäre also Hingabe an Christus. Denn Hingabe an Christus ist letztlich Dank für Golgatha. Und ich denke, für uns stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die teure Gnade in unserem Leben nicht eventuell hier und da zu einer billigen Gnade verkommen ist. Also, haben wir uns daran gewöhnt? Nehmen wir es als etwas Gegebenes und damit Selbstverständliches, was Christus für uns getan hat? Und denken wir vielleicht gar nicht mehr so sehr darüber nach, was es ihn und was es den Vater gekostet haben muss? Sind wir zufrieden mit dem Gefühl des Erlöstseins? Wenn das so wäre, dann wäre aus der teuren Gnade tatsächlich eine billige Gnade geworden. Aber ich hoffe, es ist nicht so. Petrus spricht in unserem Text ja von unserer Beziehung zu Gott. Gott ist heilig. Und durch die Gnade dürfen wir unheiligen Menschen dem heiligen Gott begegnen, der nun will, dass auch wir heilig werden. Vers 16, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist ein Zitat aus Ich glaube, es ist im 3. Mosebuch. Heilig sein heißt abgesondert sein für Gott. Heißt Gott gehören. Wenn wir Gott gehören, dann sind wir heilig. Wenn wir Gott gehören, dann distanzieren wir uns von all dem, was wir früher getan haben und sind abgesondert für Gott aus Dankbarkeit. Und ich denke, das ist die Veränderung, die die Hingabe bewirkt. Und wenn du heilig bist, lieber Bruder, liebe Schwester, dann bedeutet das auch, dass dein Leben Gott Ehre machen soll. Und mit Gottes Hilfe wird es das auch tun. Heilig zu leben im Glauben und in der Hoffnung auf Gott zu leben. Darum geht es. Heiligung bedeutet praktisch immer brauchbarer für den Dienst zu werden. Und heilig sein bedeutet auch für Außenstehende als Gott gehörend erkennbar zu sein. So sollt auch ihr heilig sein in eurem Wandel, schreibt Petrus. Die Gnade Gottes hat uns froh und dankbar gemacht und wir lieben Gott und möchten ihm gefallen. Deshalb werden wir danach fragen, was er von uns will und was ihm gefällt. Und wir werden das tun, was er sagt und was ihm und seinen Absichten dient. Und wir verstehen unser Leben als Gefäß in Gottes Haushalt und als Werkzeug in seiner Hand. Das alles schließt Heiligsein ein. Ein hoher Anspruch, dem wir ohne Hilfe auch nicht gerecht werden können. Hingabe bewirkt Hoffnung, Hingabe bewirkt Veränderung. Daraus folgt ein drittes: Hingabe nimmt Gott ernst. Vers 17, und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde wart, in Gottesfurcht. Es geht also um ein heiliges Leben im Angesicht des heiligen Gottes. Gott wird an vielen Stellen der Bibel ja als heiliger Gott dargestellt und das wird heute leider oft vergessen oder vielleicht auch mehr als nebensächlich angesehen. Aber wenn wir so einige Beispiele lesen, sieht das ganz anders aus. Auf dem Berg Sinai offenbart sich Gott etwa mit einer gewaltigen Feuersbrunst. Mehrfach wird festgestellt, dass sich außer Mose niemand ihm nähern darf. Und selbst Mose darf ihn nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, weil er sonst sterben müsste. Und auch das Neue Testament setzt diese Heiligkeit nicht außer Kraft. Ich habe an Ananias und Sapphira gedacht, in der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem, die auf der Stelle sterben mussten, weil sie Gott belogen hatten. Also Hingabe nimmt Gott ernst. Wer sein Leben Gott hingibt, der nimmt ihn ernst. Und er weiß, dass er sich einmal vor dem heiligen Gott zu verantworten haben wird. Und deshalb spielt in seinem Leben vielleicht auch die Frage eine Rolle, was wäre, wenn ich jetzt vor Gott treten müsste. So führt euer Leben in Gottesfurcht. Petrus spricht von Gottesfurcht. Und diese Haltung hat Konsequenzen im Leben. Und zunächst einmal ist das ja nicht nur Furcht im landläufigen Sinne, etwa im Sinne von Angst, sondern es ist in erster Linie Ehrfurcht, also Anerkennung der Größe, der Majestät, der Allmacht, der Heiligkeit Gottes. Ein gottesfürchtiger Mensch nimmt Gott ganz ernst. Er nimmt Gottes Wort ganz ernst und er wird es nicht nach eigenem Belieben verändern, umdeuten oder seinem Verhalten anpassen, sondern versuchen, danach zu leben, so wie es da steht. Und damit hat jeder von uns zu tun. Arbeite ich zum Beispiel in einem Betrieb, dann bin ich bei dem, was ich tue, ja nicht in erster Linie meinem Chef, sondern in erster Linie Gott verantwortlich. Das kann schon zu erheblichen Gewissenskonflikten führen. Oder es geht doch wohl nicht an, dass es Menschen gibt, mit denen ich in Unfrieden lebe. So viel an mir liegt, werde ich doch in jedem Fall Versöhnung suchen. Oder wenn ich für jedes meiner oft unnützen Worte Rechenschaft ablegen muss, Und wenn ich weiß, dass Gott solche unnützen Worte nicht will, dann will ich doch einfach nicht mehr dazu beitragen, dass über andere negative Dinge verbreitet werden. Ich möchte auch hier an Luther erinnern, der in seiner Erklärung zum 8. Gebot gesagt hat, ich solle dann den anderen entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Was der heilige Gott an meinem Leben und an meinem Verhalten hasst, das muss ich eigentlich auch hassen. Schon aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu Jesus. Hingabe nimmt Gott ernst. Und dann fällt euch vielleicht noch dieser kleine Nebensatz auf, den Petrus in diesem Text bringt. Solange ihr hier in der Fremde weilt. Unsere Heimat, will er damit sagen, ist im Himmel. Und hier auf der Erde sind wir eben Fremdlinge, nur auf der Durchreise zur Ewigkeit. Und das Wissen darum mag auch manches leichter und erträglicher machen, was uns oft belastet. Und außerdem die Wichtigkeit des Gesagten unterstreichen. Gottes Herrlichkeit ist unser Ziel. Ich fasse mal zusammen. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, sondern mit dem teuren Blut Christi. Das sind die drei Kernaussagen dieses Textes. Und die letzte macht eigentlich deutlich, dass wir wirklich befreit sind zur Hingabe. Und Hingabe bewirkt Hoffnung, Hingabe bewirkt Veränderung und Hingabe nimmt Gott ernst. Ich möchte abschließend nochmal sagen, und dabei möchte ich mir selbst das auch an erster Stelle sagen, dass jeder von uns sich in seiner Beziehung zu Christus darauf prüfen sollte, ob er auf diese Befreiung zur Hingabe auch wirklich mit echter Hingabe reagiert. Die Auswirkungen, die können ganz unterschiedlich sein. Das muss nicht sein wie zum Beispiel bei Eva von Thiele Winkler, die ihr Millionenvermögen für die Gründung einer Schwesternschaft und für andere diakonische Einrichtungen gab als ihren Weg des Danks für Golgatha. Wir haben wahrscheinlich einen ganz anderen Weg. Was ist dein Weg? Und was ist mein Weg? Was will Gott von dir? Was will Gott von mir? Amen.